Herzlich willkommen zur 99. Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, um gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute haben wir wieder das Thema Mobilitätswende und was Kommunen dafür tun können und was andere Kommunen von den Erfahrungen lernen können. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Unterstützer dieser Folge ist die Grüne Bundestagsfraktion, die uns gebeten hat, auf ihren Kommunalkongress Mitte März im Bundestag hinzuweisen. Auf Podien, in 10 Workshops und in Speakers Corners soll diskutiert werden, was die Bundespolitik zu einer funktionierenden Kommunalpolitik beitragen kann und muss. In kleinsten Orten und in größten Städten. Angekündigt haben sich neben 17 Mitgliedern der Grünen Bundestagsfraktion auch zahlreiche Fachleute aus Zivilgesellschaft, kommunaler Politik und Praxis. Habt auch ihr Lust, am Samstag, den 16. März in Berlin mit anderen engagierten Menschen ins Gespräch zu kommen? Dann seid ihr, auch unabhängig von eurer Parteizugehörigkeit natürlich, beim großen Kommunalkongress der Grünen Bundestagsfraktion genau richtig. Die Teilnahme ist kostenlos und anmelden könnt ihr euch auf www.grüne-bundestag.de/kommunalkongress. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Daniel Bullinger, der junge Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall. Er bezeichnet sich auf seiner Webseite selbst als hohenlohisch, bodenständig und zugleich weltoffen. Nach seinem Abitur studierte er als Diplom-Verwaltungswirt. Von 2008 bis 2012 war er dann Hauptamtsleiter in Mötzingen. Und 2012 wurde er zum Bürgermeister von Oberroth im Landkreis Schwäbisch Hall gewählt. 2020 wurde er dort mit 90% der Stimmen wiedergewählt. Und ein Jahr später trat er dann bei der Oberbürgermeisterwahl in Schwäbisch Hall an und gewann im zweiten Wahlgang mit 72,5% der Stimmen. So viel zum Werdegang. Herzlich willkommen, Daniel.
Hallo, Henning.
Du hast ja schon angekündigt, wenn wir einen Podcast machen, willst du erstmal auch ein bisschen Werbeblock über Schwäbisch Hall machen. Ich habe mal nachgeguckt. Im Mittelalter war Schwäbisch Hall eine Reichsstadt. Heute eine große Kreisstadt mit inzwischen 42.000 Einwohnern, Tendenz nach oben. Beim Namen Schwäbisch Hall fällt vielen sicherlich sofort eine Bausparkasse ein und Wikipedia nennt dann noch so Stichworte wie Salzsieder und Freilichtspiele. Was muss man noch über Schwäbisch Hall wissen, was jetzt nicht bei Wikipedia steht oder was ich überlesen habe?
Also die Recherche war schon mal ganz gut. 3 große Merkmale der Stadt hast du schon genannt. Wir sind eine Wirtschaftsstadt, wir sind eine Stadt, die eine große Historie hat und wir sind eine Stadt, die sehr viel Kultur und Kunst zu bieten hat. Wir haben aber noch mehr zu bieten. Wir sind sicherlich auch eine Tourismusstadt. Wir haben eine historische Altstadt. Wir haben Gerhards Marionettentheater, das ist das größte und älteste Marionettentheater Baden-Württembergs beheimatet. Genauso haben wir das größte Freilandmuseum Baden-Württembergs auf unserer Gemarkung. Wir sind aber auch eine Bildungsstadt mit einer Besonderheit. Wir haben als einziges Mittelzentrum in Deutschland ein Goethe-Institut. Bekanntester Prüfling war der Schlagzeuger der Toten Hosen. Und wir sind auch eine Sportstadt. Hier ist besonders bekannt die Unicorns, die im American Football schon deutsche und europäische Titel geholt haben. Und sicherlich kennt jeder im Deutschen auch den Spruch auf Heller und Pfennig. Und der Heller ist die Währung aus dem Mittelalter der Stadt Schwäbisch Hall. Und aufgrund dieser großen Vielfalt nennen wir unsere Stadt auch gerne die kleinste Metropole der Welt.
Sehr schön. Und wirklich eine schöne Altstadt. Es war schon ein bisschen her, dass ich mal da war, aber wirklich schön da. Und ich glaube, da gibt es sogar kommunal die Zeitung Der Gemeinderat, ist glaube ich auch bei euch irgendwie, ne? Oder gibt's, ist die da nicht mehr?
Also wir haben auf jeden Fall einen Verlag vor Ort, der auch im kommunalen Bereich auch veröffentlicht. Ich meine, er hat ein bisschen anderen Namen zwischenzeitlich, aber diesen Verlag gibt es noch und der veröffentlicht auch diese Zeitschrift noch.
Kommen wir mal zu dir. Du warst 2021 nicht der einzige junge Bürgermeister, der aus einer eher kleineren Gemeinde erfolgreich eine Oberbürgermeisterwahl in einer größeren Stadt gewonnen hat. Ist das ein Trend oder war das eher Zufall, dass da in Aalen, in Heidenheim und die vierte habe ich jetzt vergessen.
Backnang war noch dabei, ja, genau.
Backnang, genau. Mhm. Dass da auf einmal der Generationswechsel wirklich zeitnah, das war, glaube ich, innerhalb von drei Monaten die Wahlen.
Es war wirklich Zufall, dass es in so kurzer Zeit im Regierungsbezirk Stuttgart diese Oberbürgermeisterwahlen waren und genau die genannten Städte haben alle einen Generationenwechsel erfahren. Also überall sind junge Kollegen in die jeweiligen Ämter gekommen und lustigerweise kenne ich auch alle Kollegen auch persönlich, entweder mit ihnen Fußball gespielt oder jetzt im Blick auf Heidenheim natürlich der Kollege Michael Salomo, der bei uns im Netzwerk ja auch Vorsitzender ist. Und ja, ich denke, ist auch kein unbedingter Zufall. Ich denke, dass die Bürgerinnen und Bürger schon sich angeschaut haben, welche berufliche Vergangenheit haben die Kandidaten und für alle Kandidaten gilt. Sie haben in einer kleineren Gemeinde über längere Zeit, denke ich, durchaus erfolgreich Politik auch betrieben und ein Potenzial aufblitzen lassen, dass sie für höhere Aufgaben durchaus fähig sind.
Wobei du hattest ja, glaube ich, auch einen anderen amtierenden Bürgermeister als Mitbewerber. Da hast du ja dann noch sozusagen mit deiner Person offensichtlich dann bei über 70% dann doch sehr deutlich überzeugt.
Ja, also der Kollege, der auch angetreten ist, war auch ein junger Bürgermeister, sogar aus etwas größeren Gemeinde, auch mit durchaus Wurzeln aus der Region. Allerdings hatte ich jetzt etwas längere Biografie als Bürgermeister vorzuweisen. Sicherlich auch der Name, sowohl also der Name Bullinger, also die kommunalpolitische Familie ja auch, plus auch mein Engagement als Kreisrat seit 2014 hat sicherlich einen gewissen Bekanntheitsgrad dann auch in Schwäbisch Hall gehabt. Wo sind viele verschiedene Faktoren, also Person, Bekanntheitsgrad, vielleicht auch die Erfahrung, die ich jetzt schon mitbringe, mit vielleicht aus Wahlprogramm, denke ich, auch durchaus mit ausschlaggebend waren, dass ich dann wahrscheinlich den Sieg davon getragen habe.
So, und jetzt bist du also Oberbürgermeister von über 40.000 Schwäbisch-Hallern. Sagt man das, Schwäbisch-Haller? Oder?
Wir nennen uns selber Hallerinnen und Haller. Das hat damit zu tun, es heißt zwar Schwäbisch-Hall, aber wir sind eigentlich im fränkischen Teil von Baden-Württemberg und als Freie Reichsstadt sowieso mit einem gesunden Selbstbewusstsein ausgestattet.
Okay. So, also wie ist das denn, wenn man, Oberroth war, glaube ich, irgendwie 3.600 Einwohner auf inzwischen 42. Das ist ja schon ein Sprung. Was unterscheidet das und was ist denn gleich?
Ja, also wie du schon sagst, es sind 12-mal mehr Einwohner. Und es gibt natürlich gleiche Themen. Denkt mal an Bebauungspläne, denkt mal an gewisse andere Themen wie Schulen, Kindergarten. Alles sicherlich hier in etwas größeren Dimensionen. Es kommen auch weitere Themen dazu. Also als ein Beispiel, wir haben eine Hochschule vor Ort. Wir haben natürlich Einrichtungen des Landes, ob das eine Justizvollzugsanstalt ist, ob das andere Bereiche sind, die jetzt nicht in einer kleinen Gemeinde angesiedelt sind. Und die Arbeitsweise ändert sich natürlich schon deutlich. Während in der kleinen Gemeinde die Sacharbeit im Vordergrund steht, das heißt ungefähr 90% war Sachbearbeitung. Bestimmte Themen habe ich alleine bearbeitet als Sachbearbeiter. Als ein Beispiel das Thema Breitbandversorgung oder auch Energieversorgung ist es jetzt so, dass eigentlich 90% der Zeit mit Gremien, Besprechungen, Repräsentation gefüllt sind und die restlichen 10% sind Sachbearbeitung. Also Ich vergleiche das immer ein bisschen so, in Oberroth ist es wie ein Mittelständler. Wir sprechen da vom Haushaltsvolumen von grob 10 bis 14 Millionen pro Jahr. Hier reden wir von ganz anderen Dimensionen. Also man könnte sagen, durchaus ein Konzern mit entsprechend auch Unternehmensbeteiligung. Wir haben relativ große Stadtwerke, eine Wohnbaugesellschaft, also die Erschließungsgesellschaft, viele stadtnahe Vereine. Also wirklich schon ein deutlicher Sprung, was die Themen angeht, die Komplexität angeht. Und auch was das Thema Arbeiten angeht, wie gesagt, ein großer Wandel.
Und wie ist das, wenn man so die Kommunikation, wir haben ja auch mal das Netzwerk ein Stück weit gegründet, damit man vielleicht auch ein bisschen einfachen Zugang zu Ministerien und Ähnliches hat, weil wenn dann der Bürgermeister von Oberroth oder von Hasmersheim oder wo auch immer irgendwie anruft, dann wird er vielleicht nicht so schnell durchgestellt wie ein Vertreter des Netzwerks junge BürgermeisterInnen. Ist das beim Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall dann auch schon relevant anders? Wie ist da dein Zugang zu den anderen politischen Ebenen?
Ja, also der Zugang jetzt gerade zur Landespolitik oder Verantwortlichen in den Ministerien ist natürlich schon kürzer. Das hat aber auch damit zu tun, weil wir mehr Berührungspunkte haben. Also zwei Beispiele habe ich gerade auch schon genannt. Hochschule, das ja Aufgabe des Landes ist, Justizvollzugsanstalt, Aufgabe des Justizministeriums im Land Baden-Württemberg. Jetzt ist gerade ein Maßregelvollzug im Bau, das ist Aufgabe des Sozialministeriums. Und dann haben wir auch mit dem Thema Freilichtspiele, wo unser Ministerpräsident Schirmherr ist, auch da einen relativ kurzen Weg, was diese Themen angeht. Und von da ist schon die Nähe zur Landespolitik ist nochmal deutlich mehr gegeben als natürlich in einer kleinen Gemeinde. Ansonsten gibt es natürlich auch das Netzwerk, auf das man zurückgreift, der örtlichen Abgeordneten, ob das Land, Bund oder EU ist. Das kann man natürlich aber genauso nutzen als Bürgermeister einer kleinen Gemeinde.
Stichwort wachsende Stadt hatten wir eben schon mal. Ich glaube, mehr als 10% Bevölkerungszuwachs in den letzten 8 oder 9 Jahren. Wie sind eure Ansätze, dieses Wachstum zu planen und zu gestalten? Gibt es heftige Wachstumsschmerzen im Schwäbisch Hall oder was macht ihr da, um das zu steuern?
Ja, also es war auch ein größeres Thema im Wahlkampf, dass die Stadt Schwäbisch Hall sehr schnell wächst und gleichzeitig aber die soziale Infrastruktur nicht in dieser Geschwindigkeit mitgewachsen ist. Wir haben uns jetzt mal angeschaut, jetzt seit meiner Zeit, was können wir denn tun, beziehungsweise auch eine Pause eingelegt, was jetzt die Erschließung von Neubaugebieten angeht im Bereich der Einfamilienhäuser. Und es ist so, dass diese baulichen Lösungen durchaus lösbar sind. Ein Thema, das wirklich bleibt und was an, denke ich, auch viele Kolleginnen und Kollegen umtreibt, ist das Thema Fachkräfte. Das nachzuziehen, gerade im Bereich Erzieherinnenbereich, das tun wir bereits sogar im Ausland, aktuell in Griechenland und Spanien. Aber dennoch diese Lücke zu schließen, ist nicht einfach. Wir haben jetzt intern auch das auch entsprechend ausdiskutiert und wollen jetzt wieder in die Politik wieder gehen und werden dann auch vorschlagen, wieder Neubaugebiete auszuweisen, aber nicht mehr in dieser Geschwindigkeit, wie das jetzt vor meiner Zeit war. Und da gab es als ein Beispiel ein Neubaugebiet mit 100 Bauplätzen, das hat man auf einen Schlag verkauft. Zugegeben, der Markt war gut, aber die entsprechende Infrastruktur, die jetzt gerade momentan erstellt im Bereich zum Beispiel Kindergarten und Schule, das soll immer der Weg sein. Wir wollen wieder einsteigen in das Thema, aber mit abschnittsweiser Erschließung und Vermarktung, so dass die, sag mal, die Schmerzen, wie du es gerade genannt hast, die Schmerzen dieses Wachstumes, es so abgemildert wie möglich dann auch in der Praxis sich zeigen.
Ja, Infrastruktur ist natürlich da auch das gute Stichwort. Wachsende Stadt, wenn 100 Bauplätze, kann ich mir gut vorstellen, dass da dann auch irgendwie 100 Carports vor den Häusern dann jeweils stehen oder vielleicht 95 und vor jedem Haus dann 2 oder 3 Autos, je nachdem, wie viele Leute drin wohnen. Ihr seid gerade dabei, ein umfassendes Mobilitätskonzept für Schwäbisch Hall auf die Beine zu stellen. Die wachsende Stadt hat natürlich auch wachsenden Verkehr sicherlich und gerade wenn man bei euch die Altstadt irgendwie mit eher engen Gassen, mit Hügelig und mit Parkplätzen, ist es wahrscheinlich auch eher dann schwierig. Die Autos werden auch noch größer. Waren das die Gründe, warum ihr das angefangen habt oder hatte das andere Gründe?
Also ich muss sagen, das angestoßen wurde es bereits vor meiner Zeit. Es ist auch ein interkommunales Projekt, das heißt die Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft, das sind 3 Kommunen, die uns gemeinsam in der Verwaltungsgemeinschaft sind, plus eine weitere Nachbargemeinde, sind mit beteiligt. Man muss jetzt wissen, Schwäbisch Hall ist ein sehr zentraler Ort im Hohenlohischen. Das heißt, wir haben sehr viele Einpendelbeziehungen, ein sehr ländliches Umfeld, das zu uns einpendelt. Es pendelt einmal in die Altstadt, wo zugeben die Parkersituation relativ gut aufgestellt ist durch verschiedene Tiefgarageninfrastruktur der Stadtwerke, aber auch jeweils auf die Höhen, wo rechts und links große Gewerbegebiete sind. Und es aber natürlich auch einen sehr großen dadurch Pendelverkehr und aber auch einen Innenverkehr gibt. Das heißt, es wird von Ost nach West jeweils durch die Tallage gependelt. Und das macht einen ganz großen Schwerpunkt der Pendelbeziehungen auch aus. Und ich denke, das war mit auch wahrscheinlich ein Grund, warum es interkommunal angegangen ist, weil nicht nur Schwäbisch Hall allein gesehen werden muss, sondern die umliegenden Gemeinden als eines gesehen worden muss. Wir sind von Metropolregion sprechen, aber doch so eine Art Großraum, Anführungszeichen, Schwäbisch Hall gesehen werden muss. Und man sich einfach Gedanken gemacht hat, wie kann man sich da in Zukunft aufstellen, um diese Pendelbeziehungen oder insgesamt Mobilität einfach auch zu verbessern.
Gab es denn einen großen Leidensdruck, da aktiv zu werden? Oder war das eher, dass man gesagt hat, ja, wir müssen an den Verkehrssektor grundsätzlich ran, weil auch Stichwort Klimaneutralität und so weiter, und dass man das quasi als nächstes Projekt angenommen hat?
Ich denke, dass Schwäbisch Hall gibt es immer wieder Projekte, wo ein bisschen auch Vorreiter für die Region ist und dass das, wie gesagt, das war vor meiner Zeit, aber ich denke, dass es auch Motivation war, einfach dieses Thema auch anzugehen und sich anzuschauen, wie man diesem Thema vorankommt. Das Thema Klimaneutralität war damals noch nicht in dem Umfang Thema. Das war jetzt gerade jetzt in meiner Zeit, wo ich jetzt angefangen habe, haben wir jetzt uns beschäftigt mit der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes, was momentan auch fortgeschrieben wird, und haben in diesem Rahmen jetzt beschlossen, dass wir als Stadtverwaltung bis 2030 klimaneutral werden wollen. Und auch die Raumschaft, sprich Stadt Schwäbisch Hall, soll auch klimaneutral werden. Das ist natürlich jetzt auch mit noch eine weitere Motivation, sich dieses Mobilitätskonzept voranzutreiben.
Also gut, dass man das schon angefangen hatte und nicht.
Genau, es ergibt sich sehr gut jetzt einfach. Es gibt eine Schnittmenge natürlich, ja.
Vielleicht nochmal auf die Hürden allgemein zur Verkehrswende. Was gibt es denn da für Punkte, wo ihr sagt, da können Kommunen eigentlich gar nicht tätig werden? Da steht ihr einfach vor einem Problem. Ich sag mal, ging letztens durch die Medien diese Frage Tempo 30 in den Städten. Darf das die Kommune machen oder darf sie es nicht? Gibt es da Punkte, wo ihr jetzt bei den ersten Schritten, die ihr da getan habt, sagt, da müsste man irgendwie grundsätzlich mal ran, weil da kommen wir als Kommune nicht weiter?
Das beginnt bereits auf der kommunalen Ebene. Das Thema Nahverkehr ist ja, was das Thema Busse angeht, Sache des Landkreises. Das heißt, der schreibt das Netz aus für den Busverkehr, ist natürlich auch involviert in die Thematiken der Zugverbindungen, wobei der Regionalexpress wird vom Land Baden-Württemberg bestellt. Und dann gibt es natürlich die ganz großen Themen, die ja bundesweit eine große Rolle spielen, das Thema Infrastruktur. Das heißt konkret, wir liegen ja zwischen den beiden Metropolregionen Nürnberg und Stuttgart. Das ist in dem Fall die Murbahn, die in gewissen Teilen nur eingleisig ist. Und davon sind wir natürlich auch betroffen. Und das sind nicht bundespolitische Themen, also Ausbau im Blick auf eine zweite Schiene oder auch andere Thematik, Elektrifizierung der Hohenlohebahn. Das ist die Verbindung zwischen Heilbronn und Schwäbisch Hall, die nur in Teilen elektrifiziert ist. Wieder in dem Fall Landes- oder teilweise auch Bundesthemen. Also da hängt man natürlich schon ein bisschen auch an der, sag mal, großen Politik, die natürlich dafür schauen muss, dass die entsprechenden Infrastrukturthemen ein Haken dran ist, beziehungsweise wenn die Infrastruktur dann auch mal funktioniert, dass das gleichzeitig auch positive Auswirkungen hat auf das Thema Pünktlichkeit. Denke, das kennen wir auch alle auch in bundesweit diese Themen. Also von da ist die Einflussnahme in gewissen Bereichen sehr beschränkt. Was städtebauliche Themen angeht, hat man natürlich schon Gestaltungsmöglichkeiten, gar keine Frage.
Und was sind da die Learnings und welche Erfahrungen habt ihr da gesammelt, die auch jetzt für andere Städte relevant sein könnten? Also was können die Kollegen von euch lernen oder auch aus welche Fehler, die ihr vielleicht gemacht habt?
Also vielleicht zum Konzept insgesamt. Das Konzept ist so angelegt, dass es ja über einen längeren Zeitraum geht. Dieses längere Zeitraum ist auch nötig, um die Beteiligung hinzubekommen. Also Beteiligung heißt sowohl Bürger, heißt Experten aus der Hauptverwaltung, also nicht nur die Stadt, sondern auch den Kreis zum Beispiel, aber auch Experten, die sich ehrenamtlich engagieren in diesem Bereich Mobilität. Und bevor natürlich das ganze Beteiligungsformat losgeht, geht es natürlich auch darum, erstmal die Grundlagen zu schaffen. Das heißt, in unserem Fall haben wir natürlich ein Büro, das uns begleitet. Dieses Büro hat Verkehrszahlen erhoben, hat einfach den Ist-Stand sich angeschaut und darauf ableitend dann gab es dann verschiedene Szenarien, die diskutiert werden müssen in diesen jeweiligen Gremien, wobei abschließend auch immer sagen muss, die Politik entscheidet dann auch, in welche Richtung es geht. Also von daher ist zusammenfassend wichtig, ein gutes Fachbüro natürlich, die Beteiligung und sicherlich im Nachgang auch nicht zu vergessen, man braucht irgendwo einen Kümmerer, der sich dann um diese Themen kümmert. Das heißt bei uns konkret, man hat mit dem Gemeinderat entschieden, dass man eine Stelle schafft für nachhaltige Mobilität. Die Stadtwerke im Übrigen haben das genauso getan, der dann nachher auch die Themen dann vorantreiben kann nach dem Beschluss des Mobilitätskonzeptes.
Habt ihr den einfach im Haushalt oder ist das eine geförderte Stelle, dieser Kümmerer?
Dieser Kümmerer ist eine geförderte Stelle. Das Land Baden-Württemberg fördert solche Stellen. Da kann man verschiedene Schwerpunkte auch wählen. Und das haben wir den Stadtwerken dann abgesprochen. Welche Stelle schafft ihr im Hinblick auf eure Themen? Die Stadtwerke bei uns Sie nehmen ein gleiches Thema Energieversorgung, haben Sie auch das Thema Bäder und Parkieren. Und das Wort Parkieren kann man schon raushören, dass Sie da auch eine große Schnittmenge im Bereich Mobilität haben. Und wir haben uns dann für andere Bereiche dann entschieden, so dass das Hand in Hand dann läuft irgendwo in der Praxis dann in Zukunft.
Also in dem Konzept liegt ja auch eine starke Betonung auf der Förderung der Nahmobilität und auch eben der Reduzierung der motorisierten Individualverkehrs. Schweres Wort. Jetzt ist ja schon, Autofahren ist ja immer ein sehr emotionales Thema. Da geht es ja nicht immer nur um die beste Lösung, sondern da geht es gleich um Freiheit, um ganz abgehobene Themen. Wie planst du das? Wie kommunizierst du das mit den Bürgerinnen und mit den Bürgern? Und was sind denn die Hauptwiderstände, die da aufbauen? Oder sind die Leute gar nicht so, wie man ihnen das immer unterstellt und sagt, das ist alles gar kein Thema, ist ja richtig, was er da macht?
Also man muss natürlich jetzt auch sehen, dass wir in einem sehr ländlichen Umfeld leben. Das heißt, der Anteil der Menschen, die ein, zwei, vielleicht sogar drei Autos haben, ist, sprich auch Familien, ist relativ hoch. Und es sind natürlich auch Menschen aufs Auto auch angewiesen. Und uns ging jetzt auch darum, jetzt die im Bereich des Konzeptes Alternativen aufzuzeigen, die vorhandenen Verkehrsverbund, ob das jetzt das Thema Bus ist, das Thema Rad ist oder aber auch Fußwege. Was kann man dort optimieren, also sprich ein besseres Angebot schaffen, damit der Einstieg sozusagen in das Auto nicht mehr nötig ist. Ja, also sprich, das den Umstieg einfach zu erleichtern. Und ich gebe natürlich zu, es ist das sicherlich auch, wenn wir entsprechende Verbesserungen dann auch in Zukunft erzielen, in diesen genannten Bereichen Fuß, Radwege oder auch Bus oder auch weitere sind auch dann Zugverkehr. Das Ziel ist trotzdem ein längerer Prozess wahrscheinlich sein, die Menschen, die ja an den Individualverkehr ja auch gewöhnt sind, auf diese Alternativen auch drauf zu stoßen. Also ich denke, es wird sicher ein längerer Prozess werden. Aber mir ist nur wichtig zu sagen, unser Ziel ist jetzt nicht eine Verbotspolitik, sondern wir wollen das Angebot verbessern und dadurch den Umstieg auch erleichtern. Und sicherlich gibt es da die eine oder andere Hürde, die es gibt, aber wir sehen auch ein großes Potenzial. Also gerade in dem Nahbereich 0 bis 2 Kilometer gibt es jetzt schon gute Möglichkeiten, soll es in Zukunft auch bessere Möglichkeiten geben, dass man schon gar nicht auf die Idee kommt, ins Auto zu steigen. Also ich versuche es auch in der Praxis, sowohl privat als auch geschäftlich sozusagen auch umzusetzen. Das heißt für mich selber, ich überlege mir immer erst, kann ich das Ziel, gerade hier auch jetzt in der Stadt, per Fuß, Rad oder im Bus erreichen? Und wenn es längere Strecken ist, das Thema Zug auch als Priorität 1. Und erst dann, wenn es nicht möglich ist, dann greife ich auf das Auto zurück, wobei ich nicht auf das Auto eines großen Dienstwagens zurückgreife, sondern den habe ich abgeschafft. Ich greife auf den Pool der Stadt zurück und fahre dann mit dem Pool wie jeder andere Mitarbeiter auch in der Stadt.
Sehr vorbildlich. Wobei, wenn du jetzt sagst, mit Fahrrad, also wie gesagt, also wenn sich jetzt die Topografie von Schwäbisch Hall, seitdem ich das letzte Mal da war, nicht bedeutend geändert hat, stelle ich mir das schon schwierig vor, weil du hast ja eben gesagt, eine Tallage, das geht sozusagen auf der einen Seite runter und dann auf der anderen Seite hoch und man muss halt schon ordentlich strampeln, um da mit dem Fahrrad irgendwie zu kommen. Also es ist, glaube ich, nicht ganz so wie in, keine Ahnung, Kopenhagen oder auch Berlin oder Münster. Fahrradfahren ist, glaube ich, bei euch schon noch eher was für die, die es wirklich wollen, oder?
Also wir waren positiv überrascht, dass wir bei der Umfrage im Rahmen des Mobilitätskonzeptes, wo wir 5000 Haushalte angeschrieben haben, dass zumindest die Rückmeldung, also vergleichsweise für Topografie relativ positiv schon war, was das Thema Radfahren angeht. Aber gar keine Frage, also wir haben natürlich gewisse Nachteile aufgrund der Topografie. Ich sag mal weniger jetzt im Hinblick auf das Thema Bike, weil heutzutage mit E-Bike ist ja alles kein Problem mehr. Ich komme die Steigung ja ohne Probleme hoch. Aber in Sachen Infrastruktur haben wir natürlich schon Themen, die nicht einfach zu lösen sind. Wenn ich dann halt links die historische Stadtmauer habe, ja, und rechts eine Bebauung und das Ganze geht den Berg rauf, dann ist es natürlich schwierig, irgendwo nebendran noch einen Fahrradweg zu setzen. Also sprich, wir müssen natürlich in bestimmten Bereichen notgedrungen auf das Thema Fahrradstreifen setzen, weil wir sonst ganz gar anders die Möglichkeit schaffen können, dass die Menschen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, ihren eigenen Raum haben. Also Share Space ist bei uns wirklich durchaus gar anders, oder ist eine Notwendigkeit, um den Fahrrad überhaupt irgendwo Platz einzuräumen. Was natürlich aber sicherlich auch wieder zur Diskussion an einer Stelle dann auch wieder führt. Wir kommen natürlich aus einer Zeit, in dem der Städtebau sehr stark auf das Auto ausgerichtet worden ist, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt müssen wir alle wieder gemeinsam lernen, das Thema, den öffentlichen Verkehrsraum auch zu teilen. Ja, und das gilt sicherlich besonders auch in Schwäbisch Hall aufgrund der Besonderheiten der Topografie.
Aber jetzt ist ja das richtige Stichwort. Also ne, es geht um die Verteilung des öffentlichen Raums. Wer hat sozusagen wie viel Zugriff oder die Neuverteilung? Und Neuverteilung bedeutet, die einen müssen abgeben und die anderen kriegen dazu. Und die abgeben, du hast eben gesagt, du willst von Verboten hältst du nichts. Aber auch schon das Abgeben ist ja häufig, sage ich jetzt mal, zumindest bei denen, die dann abgeben müssen, in dem Fall halt die Autofahrer, nicht immer mit Freude verbunden. Wie gehst du mit denen um?
In diesem Fall ist es wirklich so, man muss Verständnis schaffen. Es ist, wie du es vorhin angedeutet hast, abends auch ein emotionales Thema. Aber man muss es einfach, vielleicht auch sachlich einfach erklären. Und ich denke mal, die vernünftigen Menschen verstehen das, glaube ich, auch. Und Rücksichtnahme im Straßenverkehr war ja auch jetzt vor diesem ganzen Thema Mobilitätswende ja auch eigentlich schon immer ein Thema, ist aber natürlich jetzt noch mehr gefordert, gar keine Frage.
Jetzt leben wir ja zu Zeiten, wo sich Diskussionen eher verhärten. Merkst du das da auch?
Manchmal in manchen Diskussionen schon. Also wenn ich jetzt mir, als ein Beispiel, jetzt hat es ja direkt jetzt mit Mobilitätswende zu tun, aber es gibt gibt durchaus eine Schnittmenge. Das Thema Lärmaktionsplan hatten wir jetzt hier auch die letzten Monate. Wie man wissen sollte, ist es ja ein Thema, das ja EU-weit da ist. Also es geht eigentlich darum, die Gesundheit zu schützen, wenn der Verkehr zu laut ist. Und da merkt man dann schon ab und zu mal die unterschiedlichen, sage ich mal, Rollen oder Bedürfnisse. Wir von seiner Stadtverwaltung haben uns jetzt gerade in diesem Bereich, es gibt kurz zur Erklärung, gibt einen Pflichtbereich, da muss man sozusagen was tun. Es gibt Bereiche, Ermessensbereich, da kann man was tun, wenn gewisse Lärmwerte erreicht sind, haben wir als Stadtverwaltung uns gesagt, wir schlagen uns auf die Seite der Anliegerinnen und Anlieger. Also wenn wir Ermessen haben, dann wären wir für eine Temporeduzierung. Das führt auf der Seite derjenigen, die aus der Autofahrerperspektive das beobachten, nicht gerade zu Jubelstürmen. Also da an solchen Punkten merkt man dann schon, dass es konfrontativ durchaus zugehen kann.
Sehr, sehr freundlich ausgedrückt. Welche Rolle spielen denn bei euch jetzt alternative Antriebsformen oder Förderung der Elektromobilität? Wie ist da Schwäbisch Hall aufgestellt oder wie wichtig seht ihr das? Oder ist es im Endeffekt egal, Hauptsache weniger Autos, egal mit welchem Antrieb?
Also das Thema Elektromobilität und insgesamt Antrieb spielt schon eine Rolle. Also in unserer Studie fand ich auch ganz spannend, war trotz steigendem Verkehr aufgrund des Wachstums einfach der Region, geht man davon aus, dass man bis 2035 20% weniger CO2 hat im Individualverkehr. Das hat einfach damit zu tun, dass die Elektromobilität zunehmen wird und auch die Verbrenner natürlich mit der Flottenerneuerung weniger CO2 ausstoßen werden und dadurch das CO2-Thema entsprechend geringer wird. Was wir jetzt tun können jetzt neben dem Thema im Rahmen des Mobilitätskonzeptes, dass wir die Alternative natürlich fördern wollen und dadurch die Leute auf den zum Beispiel auf das Thema Fuß-, Radverkehr oder ÖPNV aufmerksam machen wollen, ist es auch so, dass wir jetzt mit unseren Stadtwerken auch schauen, dass wir eine entsprechende Ladeinfrastruktur in der Stadt bereithalten. Und da sind die Stadtwerke aus meiner Sicht ganz gut auch schon unterwegs. Wir hatten jetzt schon vor zwei, drei Jahren war es schon, haben wir eine große Tiefgarage saniert und da sehr viele E-Ladesäulen installiert. Jetzt nochmal letzten Monate nochmal ein Investitionspaket ausgepackt. Und so ist es ganz gut möglich, dass die Menschen, wenn sie nicht daheim auch entsprechend Elektro tanken, was im ländlichen Raum bei einer Einfamilienhausstruktur, die noch sehr stark vorhanden ist, ja oft der Fall ist, dass die Menschen hier in der Stadt in den Tiefgaragen völlig unkompliziert im Rahmen des Parkens dann auch laden können. Also das, was wir tun können, das tun wir sicherlich. Parallel gibt es aber auch noch weitere Bausteine, die zum Erfolg führen können. Wir haben hier einen Carsharing-Verein, den gibt es in der Tat über ein Vierteljahrhundert, der sehr erfolgreich ist. Den wollen wir auch unterstützen, wo es möglich ist, dass Leute noch mehr auf das Thema Carsharing gehen. Mitfahrgelegenheiten ist ein Thema. Es gibt die App ToGo, die ja auch bundesweit verfügbar ist. Da sind wir jetzt als Stadt mit dabei, auch der Landkreis ist da mit dabei, wo wir die Leute animieren wollen, mehr Fahrgemeinschaften zu bilden. Es gibt verschiedene Bereiche, wo eine Rolle spielen. Also von daher ganz klar Antwort ja, Antrieb spielt eine Rolle, plus weitere Maßnahmen.
Mhm. Und wie sieht das aus jetzt mit der Mobilität jetzt nicht der einzelnen Menschen, sondern der Gemeinde selber? Also wie seid ihr da aufgestellt? Also euer Fahrzeugpool, ist der primär elektrisch inzwischen? Oder wie fahren eure Busse? Was haben die für Antriebe?
Also ich fange mal mit unserem eigenen Fahrzeugpool an. Bei dem Fahrzeugpool der Stadt, der ist ein gewissen Mix natürlich. Davon ist Elektromobilität auch vorhanden. Es gibt auch vereinzelt ältere Fahrzeuge, die mit zum Beispiel Gas oder Verbrenner auffahren, aber Elektromobilität ist schon relativ weit vorhanden. Auch bei Nutzfahrzeugen schauen wir gerade bei kleineren Nutzfahrzeugen, haben wir Elektromobilität bereits im Einsatz. Bei den größeren Nutzfahrzeugen gibt es das Thema Treibstoff. Da gibt es einen nachhaltigen Treibstoff, auf dem die größeren Nutzfahrzeuge dann auch betrieben werden. Was das Thema Bus angeht, es gibt in der Stadtgebiet auch Elektrobusse. Das war eine gemeinsame Aktion zum Beispiel des Kreises, des Landes, aber auch, ich meine, auch Landesmittel sind mit dabei. Also von daher gibt es auch den einen oder anderen Elektrobus, der hier unterwegs ist. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Unternehmen, klar ist auch eine wirtschaftliche Frage teilweise für die Unternehmen, dass sie an diesem Thema auch weiter dran sind und es weiter ausbauen wollen. Es gibt auch, ich weiß auch, ein Busunternehmen arbeitet gerade auch an dem Thema bestehender Verbrenner umbauen in Elektro. Da gibt es auch eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat. Also an diesen Themen sind sie schon dran. Also ich rechne damit, dass auch in Zukunft mehr Elektrobusse oder umgerüstete Busse auch in dem Stadtgebiet unterwegs sind.
Gucken wir mal auf die Kosten. Eine reiche Stadt wie Schwäbisch Hall kann sich das bestimmt ganz dolle leisten. Wie viel Mehrkosten macht das denn ungefähr aus, so über den Daumen? Oder ist es im Endeffekt so, dass es auf die lange Sicht eigentlich sogar eine gute Investition ist, weil die Kosten reduziert werden, weil man weniger Treibstoffkosten hat, höhere Wiederverkaufswerte oder Ähnliches?
Im Blick auf die Fahrzeugflotte war die Frage. Also Fahrzeugflotte bei der Stadt, die sind geleased. Ja, also die Leasingsverträge laufen jetzt die nächste auch aus. Also das heißt, wir sind intern auch gerade schon an Überlegungen, wie wir uns dann auch aufstellen. Sicherlich wird da der Fahrzeugpool noch mehr elektrisch werden. Aber eine Idee ist auch, die ist jetzt noch ganz ausgegoren, ist die Überlegung auch, inwieweit man vielleicht auch mit dem Verein Teilauto noch weiter kooperieren kann. Also sprich, Teil des Fahrzeugpools sogar auslagert auf das Thema Carsharing. Was mir persönlich sehr gut gefällt, weil die Zukunftsforscher sagen ja, Mobilität wird weniger über Besitz gehen, sondern eher darüber, dass man sich Mobilität einkauft. Also sprich, man besitzt kein eigenes Fahrzeug mehr, sondern man greift einfach auf Mobilität, auf Fahrzeuge zurück im Bereich des Sharings. Und da sehe ich ein gewisses Potenzial, das müssen wir bei Internet nochmal vertieft besprechen. Aber da sehe ich gewisse Möglichkeiten, dass wir da vielleicht auch eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen könnten.
Na gut, ne, Autos, die geteilt werden, haben in der Regel oder sollten eigentlich den Hauptvorteil haben, dass sie häufiger bewegt werden.
Korrekt.
Und damit eben nicht irgendwie 95% der Zeit, wie das ein durchschnittliches Auto macht, irgendwo geparkt werden. Ne, wenn man den Wert schon mal verdoppelt, dann hat man natürlich schon mal einen riesen Vorteil, weil dann braucht man auch weniger Parkplätze und so weiter. Also ihr seid da schon ganz, ganz gut aufgestellt, aber vielleicht nochmal auf den einen Punkt nochmal eingegangen. Ist das was sich eine Stadt, die finanziell wie Schwäbisch Hall das eher ist, sage ich jetzt mal, gut aufgestellt ist, eher leisten kann? Kann sich das auch jetzt eine Stadt mit in der Haushaltssicherung in Hessen oder in Rheinland-Pfalz leisten? Oder ist das wirklich auch mit Invest verbunden?
Also die letzte Thematik, denke ich, dass es betriebswirtschaftlich vielleicht sogar, also natürlich hängt es ja von der Situation auch ab, ja. Also wir haben jetzt natürlich jetzt einen Carsharing-Verein, aber es gibt natürlich auch viele private Anbieter, die Carsharing auch betreiben, auch im ländlichen Raum. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Modelle. Also gerade dieser Bereich Fahrzeugflotte, die kann man sicherlich jetzt auch als, ich sage jetzt mal, nicht reiche, ja, wo reich immer relativ ist, nicht reiche oder arme Gemeinde sicherlich, die ein Fahrzeugpool vielleicht auch vorhalten muss, sicherlich auch umsetzen. Also ich halte es durchaus vielleicht sogar für betriebswirtschaftlich von Vorteil, wenn man nicht keine eigene Flotte hat, sondern gerade auf so einen Pool im Rahmen eines Carsharings zurückgreifen kann. Das muss man sich durchrechnen und schauen, ob klappt es organisatorisch. Aber unsere ersten, sage ich mal, Überlegungen zeigen, dass es nicht unbedingt mit Geld zu tun hat, sondern sogar betriebswirtschaftlich da clever sein kann, solche Lösungen zu machen.
Ja, das ist doch dann schon mal eine schöne Aussicht, auch für andere Kommunen, die sich jetzt überlegen und die vielleicht, weil das ist ja immer eins der Argumente, oh, die sind so teuer und dann muss man, und das kann sich nur die Reichen leisten. Freut mich zu hören, dass du das ein bisschen anders siehst. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Vor uns liegen ja jetzt Europa- und Kommunalwahlen. Und bei euch in Baden-Württemberg sind ja dann auch Kommunalwahlen. Wie bereitet ihr euch da jetzt drauf vor? Was sind die wichtigsten Herausforderungen, welche Themen sind das denn, die du da siehst, die da besonders wichtig wären?
Also wir haben, genau wie du gesagt hast, wir haben Kommunalwahlen. Das heißt, wir haben einmal, werden wir einen neuen Gemeinderat wählen, werden einen neuen Kreistag wählen. Und da gibt es natürlich verschiedene Herausforderungen. Also mit Blick auf die Stadt ist sicherlich die Herausforderung, die Konzepte, die wir jetzt gerade ja auch diskutieren, gehen dann in die Umsetzung. Das erfordert natürlich neben den finanziellen Themen auch Personalressourcen auch. Und das ist in Zeiten von Fachkräftemangel nicht ganz so einfach. Insgesamt wird das Thema Finanz und Personal, glaube ich, auch noch mal ein bisschen an Schärfe hinzugewinnen. Wir kennen die Diskussion im Bundeshaushalt und wir wissen ja auch, dass die Kommunen ja auch viel von den Steuereinnahmen des Bundes auch abhängig sind. Also das wird ein großes Thema sein. Wir haben verschiedene große Investitionen im sozialen Bereich, der sozialen Infrastruktur. Auch dadurch wird die nächsten Jahre geprägt sein. Und wenn ich einen Blick auf den Kreis jetzt anschaue, bei uns ist, das gilt sicherlich für Landkreis Schwäbisch Hall, aber auch für andere Landkreise, ist das Thema Krankenhaus ein Riesenthema. Die Krankenhäuser sind stark defizitär. Das hat sich auch mit Rahmenbedingungen aus dem Bund zu tun. Und da wird sich die Frage stellen, wie bekommen wir das weiterhin finanziert? Was müssen wir tun, um die Gesundheitsversorgung, die ja auf jeden Fall, da brauchen wir diskutieren, ja nötig ist, weiterhin sichergestellt werden kann. Und auch da, auch beim Kreis stehen verschiedene Sanierungsthemen an, ob es jetzt Verwaltung ist oder auch im sozialen Bereich. Und was uns beide natürlich ein, ist das Thema sicherlich auch Flüchtlinge weiterhin. Da geht es einmal um das Thema Unterbringung. Es geht aber auch um die sozialen Fragen. Also sprich, das hat natürlich auch gewisse Auswirkungen auf die Schulinfrastruktur zum Beispiel oder auch benötigt man ja Personal, um die Menschen zu begleiten, was heute auch nicht einfach ist in Zeiten von Fachkräftemangel. Also das wären so ganz grob umrissen, die, glaube ich, die großen Themen sein, auf die wir uns einstellen müssen.
Jetzt habt ihr in Schwäbisch Hall bis jetzt noch keine AfD im Rat. Das wird wahrscheinlich nach der Kommunalwahl anders sein, sage ich jetzt mal, ohne dass ich da jetzt, glaube ich, ein großer Prophet sein muss. So im Gespräch mit anderen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, auch vor allem aus Baden-Württemberg, höre ich oft die Besorgnis, dass es dann noch schwerer wird, im Rat irgendwie vernünftig Politik zu machen. Siehst du das ähnlich?
Ja, sehe ich ähnlich. Also wir haben jetzt im Kreis, haben wir bereits drei AfD-Kreisräte, die natürlich dann bestimmten Themen jetzt auf, sagen wir mal, sehr etwas konfrontiert und unterwegs auch sind oder halt auch Konfrontationen hervorrufen. Wobei insgesamt läuft es relativ unspektakulär eigentlich derzeit ab. Aber es kommen immer mal Situationen vor, wo eine Konfrontation natürlich einfach entsteht, weil auch provoziert wird. Das ist natürlich für die Diskussionskultur nicht unbedingt förderlich. Und von daher kann ich die Befürchtung der Kolleginnen und Kollegen schon teilen, wenn die AfD mit einzieht, dass natürlich das Thema Konfrontation das Potenzial für Konfrontation einfach höher wird, ja, und die Diskussionskultur vielleicht nicht unbedingt besser wird. Also diese Befürchtung habe ich auch. Wir müssen jetzt mal abwarten, was unserer Stadt angeht. Die AfD hat angekündigt, sie wollen eine Liste machen. Ob sie jetzt eine Liste auch dann auch wirklich da auch bekommen, Denn das wird sich zeigen, zwischen AfD wählen und sich aktiv für so eine Partei ja aufstellen zu lassen. Das sind nicht nochmal zwei unterschiedliche Paar Stiefel, denke ich. Von daher sind wir mal gespannt, wie das hier in der Stadt läuft. Aber die Befürchtungen kann ich in der Summe, muss ich leider auch bestätigen, ja.
Jetzt sind ja in Thüringen und in Sachsen-Anhalt letztens zwei AfD-Politiker zu kommunalen Hauptverwaltungsbeamten, nächstes Mal ein Landrat, ein hauptamtlicher Bürgermeister gewählt worden. Es gibt noch einen ehrenamtlichen Bürgermeister. Aber da habe ich mal geguckt, die Kommune, in der der ehrenamtliche Bürgermeister hat, sagenhafte 80 Einwohner. Ich glaube, den können wir mal vernachlässigen. Auch das ist ja ein Thema, ja, das mag im Ostdeutschland vielleicht, was die Zahlen betrifft, noch höher liegen. Aber auch Baden-Württemberg ist ja jetzt, was AfD-Wählerpotenzial betrifft, nicht, zumindest von den westdeutschen Bundesländern, eines der, wo zumindest die Zahlen am höchsten sind. Besteht die Gefahr auch in Baden-Württemberg, dass da Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus der Richtung kommen? Oder ist Baden-Württemberg dadurch, dass vielleicht das Amt des Bürgermeisters durch die Direktwahl auch schon sehr lange auch sehr stark fokussiert ist auf Verwaltungskompetenz, da besser geschützt?
Einmal ist natürlich die Bürgermeisterwahl oder Landratswahl eine Personenwahl. Wobei wir eine Besonderheit haben in Baden-Württemberg, wird der Landrat hat vom Volk gewählt, der wird aus Mitglied des Kreistages gewählt. Also ist da, sag mal, die Gefahr relativ sehr gering. Aus aktueller Sicht. Die AfD ist zwar in den meisten Kreistagen schon vorhanden, aber mit einer sehr, sehr, sehr kleinen Fraktion. Bei den Bürgermeisterwahlen momentan sehe ich jetzt mal da weniger das Risiko, dass AfD-Kandidatinnen oder Kandidaten in dieses Amt gewählt werden. Einmal hat die AfD, glaube ich, noch nicht die entsprechenden Personen, die sich sozusagen so ein Amt auch kandidieren und auch offen entsprechend mit der AfD sympathisieren und sich aufstellen lassen. Also sprich, der Personalpool der AfD für solche Ämter halte ich eher für gering oder sehr gering in Baden-Württemberg. Und eins hast du auch schon angesprochen, in den kleineren Kommunen in Baden-Württemberg ist es üblich, dass man einen Verwaltungsfachmann wählt, der im Übrigen oft auch parteiunabhängig ist. Also sprich, das Parteibuch spielt eigentlich Anführungszeichen eine geringe Rolle, beziehungsweise in manchen Gemeinden sogar will man ganz bewusst jemanden haben, der nicht offensiv das Parteibuch zumindest trägt. Also von daher in den kleinen Gemeinden halte ich es für sehr gering. Bei den größeren Gemeinden oder Städten halte ich es derzeit auch noch für gering, weil erfahrungsgemäß kommen von den Kandidaten, ist etwas bunter jetzt als in den kleineren Gemeinden. Wir sind es Personen wie ich, die sagen, den aus kleineren Gemeinden sich bewerben, also sprich auch Verwaltungsfachmann Hintergrund haben. Es sind Leute, die aus der Wirtschaft kommen, aus dem Bereich Politik, aber die in der Regel dann auch eher über ein breiteres Bündnis zumindest der Unterstützung getragen werden. Also von daher halte ich momentan das Risiko in Baden-Württemberg zumindest für gering.
Wobei man darf jetzt nicht vergessen, der erste AfD-Bürgermeister, den es in Deutschland gab, der war in Baden-Württemberg, in Burladingen. Der war eben ein parteiloser Bürgermeister, der dann gedacht hatte, so nach ein, zwei Jahren im Amt, es wäre eine gute Idee, jetzt in die AfD einzutreten. Inzwischen ist es nicht mehr. Inzwischen ist in Burladingen ein junger Bürgermeister übrigens gewählt. Aber natürlich hat diese Fokussierung auf Überparteilichkeit oder sogar Parteilosigkeit dann natürlich immer die Gefahr, dass man dann nicht weiß, was da hinter dem Label parteilos sozusagen sonst noch für eine Haltung steht. Siehst du die auch die Gefahr oder ist die zu vernachlässigen, weil eigentlich die überwältigende Zahl doch fest auf dem demokratischen Boden sozusagen steht?
Also was jetzt die Kandidatinnen und Kandidaten für Baden-Württemberg angeht, glaube ich schon, die ganz große Mehrzahl, glaube ich, steht schon im Bereich des demokratischen Spektrums. Also das heißt für mich die bürgerlichen Parteien, ausgenommen sind für mich die links- und rechtsextremen Parteien. Und ist richtig, also das Thema unabhängig, klar, weiß man jetzt nicht genau, wo steht er, sagen wir mal, politisch, ja. Deswegen finde ich jetzt auch nicht von Nachteil. Ich bin meinen Fall angeschaut. Ich bin es unabhängig angetreten, aber habe immer offen gesagt, dass ich ein FDP-Parteibuch habe, wenn man auch irgendwo eine politische Heimat hat. Das finde ich eigentlich nicht von Nachteil. Im Gegenteil, auch im Blick auf das Thema auch Netzwerk, was ja für einen Kommunalpolitiker ja auch sehr wichtig ist, hat es ja eher mehr Vorteile, dass man einem oder anderen Abgeordneten vielleicht etwas schneller rankommt und seine Ideen der Kommunalpolitik auch platzieren kann. Also von daher sehe ich die Gefahr jetzt weniger. Man muss auch ehrlich sagen, die AfD, ich weiß, man der Kollegin Bullardingen, wann er zur AfD gegangen ist damals, die AfD hat natürlich eine gewisse Entwicklung auch durchgemacht. Ich selber war bei Professor Meuthen in der Vorlesung, er war ja an der Hochschule in Kehl oder ist noch an der Hochschule in Kehl und habe ihn da eigentlich kennengelernt, eher als konservativ-liberal, aber natürlich euroskeptisch. Das war ja, sage ich, sein Aufhänger, warum er auch dann diesen politischen Weg gegangen ist. Und zwischenzeitlich haben wir bei der AfD eine entsprechende Entwicklung durchgemacht. Da kann ich nur empfehlen, auch eine Reportage aus der ARD, die letztens kam, von Aussteigern, wie sich diese Partei auch die letzten Monate und Jahre auch entwickelt hat in Richtung Rechtsextrem im Gesamten gesehen.
Das ist übrigens eine Entwicklung bei sehr, sehr vielen jungen Parteien, sage ich jetzt mal. Das hat man damals bei den Grünen schon gesehen, dass da auch ein, ja, heute würde man sagen, ökofaschistischer Ansatz sozusagen dann auch teilweise versucht hat, da eine Heimat zu finden, was sie nicht geschafft haben. Bei den Piraten war das ähnlich. Und bei der AfD vielleicht, weil sie sich grundsätzlich deutlich konservativer natürlich grundsätzlich schon positioniert hat, scheint es geklappt zu haben, nenne ich es jetzt mal neutral. Persönlich hätte ich das scheint weggelassen, aber im Podcast sage ich das doch dazu. Grundsätzlich vielleicht auch nochmal auf den Punkt zu kommen. Wir hatten es vorhin schon mal angedeutet, Polemik untereinander, der verschärfte Ton. Muss die AfD unbedingt gewählt werden, um dass der Ton, oder nimmt das auch Auswirkungen darauf, dass dann sozusagen der Ton auch unter den Demokraten schwieriger wird? Also wenn ich jetzt heute auf die Bundespolitik gucke, denke ich manchmal, ja, man ruft immer, man muss jetzt zusammenstehen. Und dann, nachdem der Ruf, man muss zusammenstehen, dann verhallt ist, haut man mit allem auf einander ein, was einem irgendwie das politische Instrumentarium irgendwie zur Verfügung gibt. Ja, noch auf dem Boden sozusagen, da streiten sich Demokraten, aber manchmal sieht man den Unterschied nicht mehr, ob das jetzt wirklich noch so ist. Ist das im Kommunalen auch so festzustellen oder befürchtest du das?
Also sowas, was wir letztens erlebt haben, jetzt zum Beispiel von Merz und Scholz, das war ja schon, also ich fand es jetzt nicht gut. Ja, klar, muss sich in der Sache streiten, gar kein Thema. Das ist auch Aufgabe der Opposition, die Fehler offen zu legen. Aber am Ende ist man ja gemeinsam in einem demokratischen Boot und denkt, da sollte man drauf aufpassen, dass man das auch immer im Hinterkopf auch hat. Wenn ich jetzt mir das anschauen, jetzt bei uns im Rat, der Rat ist natürlich auch relativ breit. Das heißt, wir haben die klassischen Parteien im Gemeinderat. Wir haben Besonderheiten mit einer bunten Liste. Wir haben eine linke Vertreterin und auch jemand von der Partei. Also sehr relativ bunt. Und insgesamt, denke ich, ist auch die Diskussion in der Regel auch durch Respekt und Anstand gekennzeichnet. Es gibt aber immer wieder mal natürlich auch polemische oder populistische Aussagen oder es kocht auch ein bisschen mal hoch, auch geht ab und zu mal auch ein bisschen ins Persönliche. Das ist natürlich immer eine Aufgabe auch von mir natürlich als Vorsitzender dann irgendwo einzugreifen, auf die Sache wieder zurückzugehen. Und Disziplin einzurufen. Manchmal hilft auch ein Schuss Humor, ja, an der richtigen Stelle, um die Leute wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Ich glaube, insgesamt sind ja Gremien auch ein bisschen ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und in der Gesellschaft haben wir die Tendenz schon, dass natürlich dieses Konfrontative, ja, oder umgekehrt ausgedrückt, die Bereitschaft zur Kompromissfähigkeit abgenommen hat. Also ein ganz gutes Beispiel für mich ist gerade auch das Thema den Bauernprotesten. Ich habe volles Verständnis insgesamt für die Thematiken, die Landwirte haben. Wir sind ja selber hier in einer sehr landwirtschaftlich auch geprägten Region. Aber dann, wenn ein Kompromiss auf dem Tisch steht, dann die Maximalforderung weiterhin einzufordern, ist meine persönliche Meinung, finde ich nicht gut im Hinblick auf die demokratische Debattenkultur.
Müssen Demokraten anders Politik machen, wenn Nicht-Demokraten dabei sind, als wenn sie sozusagen unter sich sind?
Das ist eine spannende Frage, muss ich ehrlich sagen. Also mein Ansatz ist bisher, wie geht man mit solchen Thematiken um? Wie gesagt, ich selber bin jetzt bisher nicht so konfrontiert worden mit solchen Themenstellungen. Da haben wir sicherlich Kolleginnen und Kollegen in Ostdeutschland zum Beispiel oder auch in anderen Bundesländern vielleicht momentan noch mehr dieses Thema, sich Frage schon mehr stellen müssen. Aber ich glaube, man muss immer am Ende sachlich die extremen Parteien stellen. Das heißt für mich, die im demokratischen Boot, die müssen mit Anstand und Vernunft miteinander umgehen und dann die entsprechenden links- oder rechtsextremen Parteien in der Sache stellen. Und zwar knallhart in der Sache stellen.
Ja, das ist doch mal ein schöner Ausblick. Ich gucke einmal auf die Uhr. Wir sind jetzt schon in die Nähe der Stunde gerückt. Vielleicht als Abschluss, ich glaube, euer Mobilitätskonzept, um da nochmal drauf zu kommen, geht mit Blick auf 2035. Klimaneutralität, hast du gesagt, plant ihr für 2030. Wie siehst du denn in 10 Jahren Schwäbisch Hall? Was wird das für eine Kommune sein? Wie wird man da politisch diskutieren? Und was wird dein Anteil sein, dass die Dinge sich zum Besseren gewendet haben?
Ich würde vielleicht kurz mal anfangen, was so die 3 Überschriften meines Wahlkampfs waren. Das eine war CO2-Neutralität, sozial und innovativ. Und ich denke, es sind auch die 3 großen Herausforderungen, die wir global, bundesweit, aber auch hier sicherlich in der Stadt haben. Und das jetzt runtergebrochen auf das Thema Mobilität. Wir sind dran, die beiden großen Bahnhöfe in der Stadt als Mobilitätsstationen auszubauen. Also 2035 wird es die Möglichkeit geben dann, dass die Menschen, die in die Stadt kommen oder aus der Stadt auch pendeln müssen oder weg müssen, wohin auch immer, dass sie diese Mobilitätsstation nutzen können, intelligent auf alle Verkehrsträger zurückgreifen können. Das ist eine klare, sehr, aus meiner Sicht, relativ realistische Zukunftsvision. Insgesamt denke ich auch, dass wir im Hinblick auf das Radverkehr großes Potenzial haben, Stichwort auch durchaus Schnellradwege, dass einfach viele Menschen aus dem Umland dann in die großen Gewerbegebiete mit dem Fahrrad kommen. Und was unsere Stadt jetzt auch angeht, klar, wir haben eine Topografie, die ziemlich nicht einfach ist, aber wir haben trotzdem relativ kurze Wege zwischen Höhe und Tal und auch in die einzelnen Dienstleistungsbereiche, dass die Menschen noch mehr zu Fuß unterwegs sein werden und im Alltag das einfach das Thema Rad, Fuß einbauen und natürlich auch der Busverkehr nochmal einen Schritt nach vorne getan hat im Hinblick auf vielleicht schnellere Verbindungen, neu durchdachte Linienführungen, den ein oder anderen Stellen vielleicht auch es das Thema Hub gibt, also sprich, dass es irgendwo on demand vielleicht Verkehre gibt, die an kleinere, größere Knotenpunkte kommen. Also es ist durchaus eine realistische Vision, die möglich ist, aber natürlich auch mit viel Invest und Arbeit verbunden ist und natürlich auch andere Akteure mit beteiligt sind.
Und jetzt über die Mobilität hinaus, wo siehst du da 2035 eure Stadt?
Ja, also ich hab das auch im Wahlkampf mit 2, 3 Sätzen auch zusammengefasst. Mir ist wichtig, dass wir das gute Miteinander, was wir in der Stadt haben und das große auch bürgerliche Engagement, dass wir das erhalten. Vielleicht können wir es an einer anderen Stelle auch ausbauen. Dass wir unser, ich denke, durchaus so selbstbewusst können wir sein, auch dieses Alleinstellungsmerkmal Kunst und Kultur für ein Mittelzentrum in Baden-Württemberg noch weiter schärfen. Auch da haben wir gute Voraussetzungen mit der Erweiterung jetzt auch des Museums Würz bis 2026 oder die Freispiele werden nächstes Jahr 100 Jahre, dass wir das noch weiter fokussieren können, dass wir weiterhin ein starker Wirtschaftsstandort bleiben mit unseren Weltmarktführern. Also ich denke, das ist das Paket, was wir insgesamt bei Schwäbisch Hall haben, einfach erhalten müssen und noch weiter schärfen müssen. Dann sind wir, denke ich, sehr gut für die Zukunft aufgestellt.
Sehr schön. Vielen Dank, Daniel, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, dass für deine Einblicke in deine Pläne, in deine Ideen, in deine Gedanken. Auf jeden Fall dir weiterhin viel Freude und Erfolg bei deiner Arbeit als Oberbürgermeister.
Ja, das habe ich sehr gerne gemacht und vielen Dank auch für die Möglichkeit des Gesprächs, Henning.
Ja, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für euer Interesse. Wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit anderen kommunal Interessierten und ladet sie ein, unserem Podcast Wir Kommunalen nachgefragt anzuhören. Und um keine zukünftige Folge zu verpassen, abonniert doch einfach unsere Podcast-Reihe. Und bis zur nächsten Folge, das wird dann die Nummer 100, bleibt neugierig. Tschüss!